Servus.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute bei mir ist
Ulrike Schießer. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenfragen.
Und ich freue mich auf ein sehr spannendes Interview. Wir haben ja über Instagram und Facebook einige Fragen bekommen zum Thema Sekten, jetzt in diesem Themenmonat September. Wollen Sie erst einmal erzählen vielleicht, was heute eine Sekte tatsächlich ausmacht?
Ja, da muss ich vielleicht einmal zuerst nur erklären, dass wir das Wort Sekte nicht mehr verwenden für eine Gemeinschaft, weil es ein sehr vereinfachender, diskriminierender Begriff ist und erweckt falsche Assoziationen. Man hat so den Eindruck, die Sekten, das sind ganz böse Gemeinschaften und daneben gibt es harmlose, liebe Glaubensgemeinschaften. Und das stimmt so nicht. Also es gibt nicht eine Liste, wo eine Gruppe von Gemeinschaften drauf sind und das sind dann die Sekten. Und wenn die auf dieser Liste nicht drauf sind, dann sind sie sicher unproblematisch. Wir sind heute eher, gehen jetzt dazu über, dass wir uns anschauen, wo gibt es sektenartige Strukturen. Das sind bestimmte Merkmale, wenn die da sind und auch abhängig davon, wie stark sie ausgeprägt sind. Dann würde man sagen, dann ist es eine vereinnahmende Gemeinschaft oder eine High Control Group und da kann es zu Problemen kommen. Und auch wieder, da kommt jetzt wieder das Individuum dazu. Mhm. Also es gibt Menschen, die in einer sehr kontrollierenden Gemeinschaft trotzdem zufrieden sind oder die genau das suchen, die da Halt finden und andere wieder, die in derselben Gemeinschaft Lebenschancen verlieren und im Nachhinein gesehen sagen, das hat sie ruiniert oder das war ganz schlecht für sie. Also es ist ja wirklich ein komplexes Zusammenspiel zwischen der Gruppenstruktur, der Lehre, des Individuum jeweils, was mit dem Ganzen interagiert. Und dann kommt auch noch ein Zeitfaktor dazu. Also eine Gemeinschaft, die vielleicht sehr positiv beginnt, kann sich zunehmend zu so einer High-Control-Group entwickeln. Mhm. Oder es kann auch umgekehrt, es kann auch, wenn zum Beispiel der Guru stirbt, sich die Gemeinschaft auch wieder in eine ganz andere Richtung entwickeln. Also das ist wirklich, es hängt davon ab, wo das ist, wer was tut und mit wem das interagiert.
Mhm.
Ja, und wie gesagt, die Menschen, die sich an uns wenden aber, fragen üblicherweise, ist das eine Sekte und wie hole ich ihn oder sie da hinaus?
Mhm.
Also das ist ganz klar, dass es in den Köpfen der Menschen noch dieses Bild gibt von einer bösen Gemeinschaft, wo man Menschen daraus retten muss.
Mhm.
Was jetzt unsere Aufgabe ist als Bundesstelle für Sektenfragen, ist, dass wir also ein Auge haben auf diesen Sektor von Spiritualität, Religion, Weltanschauungsfragen. Und zwar unsere Zuständigkeit ist alles außerhalb der gesetzlich eingetragenen Religionsgemeinschaften. Da wäre dann das Kultusamt zuständig. Aber wir sind für den gesamten Sektor der Esoterik, Guru-Bewegungen, neureligiöse Bewegungen, alles was so ein Heiler, teils aber auch diese Motivation, Selbsthilfetrainer, Trainerinnen.
Mhm.
Der Bereich Okkultismus, Satanismus, Verschwörungstheorien. Auch die Staatsverweigerer waren bei uns ein ganz starkes Thema. Also alles, wo Menschen sich auf eine Art und Weise verhalten, dass das Umfeld, das sich dann bei uns meldet, sagt, die weißen, der ist so eigenartig, der hat sich verändert, der bricht die Kontakte ab. Wir haben das Gefühl, der ist in einer Sekte.
Mhm.
Das können auch zum Beispiel Multilevel-Marketing-Systeme sein. Also wir haben auch immer wieder Anfragen zu bestimmten Multilevel-Vertriebsfirmen, weil die auch eine Art und Weise haben, wie sie eine Mitarbeiterbindung aufbauen, wie sie ihr Vertriebssystem auch sehr stark auf Anwerbung neuer Kunden aufbauen und auch so eine fast so pseudoreligiöse Inhalte auch mitliefern.
Mhm. Den Glauben, den muss man ja haben, auch beim Multilevel-Marketing, dass das Dings funktioniert, ne? Weil sonst kann man ja nicht weitermachen.
Ja, und sie geben sich oft so eine Family. Es gibt dann zum Beispiel die Amway Family und der Amway Way of Life.
Mhm.
Und die Kongresse sind dann manchmal aufgebaut, wo manche diesen Vergleich machen, ja, das erinnert mich an eine religiöse Veranstaltung.
Mhm.
Also da gibt es immer einen Mehrwert. Es geht nicht nur um ein Produkt, sondern etwas dahinter zu verkaufen. Den Traum von Gesundheit, von Glück, von finanziellem Erfolg. Ja. Vielleicht nur zu unserer Arbeit. Wir betreuen einerseits sehr häufig Angehörige, also die melden sich in erster Linie bei uns. Das heißt Freundeskreis, Arbeitskollegen, Familie von jemandem, der sich irgendwie verändert oder wo man sich Sorgen macht um die Person oder Verständnis haben will, was tut der da, wie kann man diese Gemeinschaft einschätzen. Das kann aber auch sein, dass jemand anruft und sagt, ich habe da ein Plakat gesehen, kennt ihr die Gemeinschaft, oder am Bildungshaus, da sagt, bei uns will sich jemand einmieten, wir möchten so ein bisschen einen Eindruck kriegen, ob es da irgendwas Problematisches vorliegt zu diesem Anbieter. Es sind aber auch direkt Betroffene, wir sagen, das wären dann primär Betroffene, die selbst irgendwann einmal in einer Gemeinschaft waren oder auch noch sind und das für sich selbst klären wollen, verarbeiten wollen. Es kann sein, dass da irgendwas vorgefallen ist, was sie immer noch sehr beschäftigt. Die können manchmal auch 10 Jahre nach dem Austritt aus der Gemeinschaft noch zu uns kommen, weil das immer noch in gewisser Weise nachwirkt. Das kann jetzt aber auch sein, dass jemand zum Beispiel bei einem Energetiker war und der hat ihm gesagt, oh, ich sehe da eine ganz dunkle Aura und da gibt es in ihrer Familie irgendwie einen Fluch, der da auf ihnen lastet, auf ihren Ahnen, und der das dann auch irgendwie nicht ganz loslässt. Also der das eigentlich nicht echt glaubt, aber doch diese Prophezeiung immer noch nachwirkt und ihn beunruhigt. Mhm. Also das kann von Menschen, die Jahrzehnte ihres Lebens einer Gemeinschaft oder einer Ideologie geopfert haben, bis zu jemand, der auf der Straße von jemandem angesprochen worden ist und der gesagt hat, hey, ich gehöre dem Orden der Krieger des Lichts an, gib mir ein Geld, weil ich bin da gestrandet und wenn nicht, dann wirst du schon sehen, was mit dir passiert. Mhm. Und die Person ist ein bisschen aus diesem Aberglauben heraus, tut sie sich schwer, von dem wieder zu lösen.
Ja, ja.
Also es ist ein sehr, sehr buntes Gebiet, wir sind auch so ein Stück weit an den Bruchstellen einer gesellschaftlichen Entwicklung. Also bei uns schlagen so Neuentwicklungen oft als erstes auf. Mhm. Also Staatsverweigerer war schon sehr bald, da war das noch überhaupt kein Thema in den Medien und in der Wahrnehmung in der öffentlichen, haben wir schon Anrufe bekommen, wo jemand gesagt hat, kennt ihr das OPPD? Mein Onkel verteilt da so Folder und der sagt, wir brauchen keine Schulden mehr zahlen und was ist denn das?
Gibt es das in Österreich auch so sehr? Ich kenne das nur aus Deutschland eigentlich.
Ja, ja, durchaus. Gibt es in Österreich eine ganz bunte Szene. Nicht die Reichsbürger, die sind bei uns relativ wenig vertreten, sondern das ist bei uns eine viel diversere Szene von Freeman, OPPD, Staatenbund Österreich. Also da gibt es ganz unterschiedliche. Also ja, sind auch da. Aber es ist immer ein bisschen unterschiedlicher als zu Deutschland. Man kann es nicht automatisch übernehmen.
Mhm. Gibt es auch Anfragen von Leuten, die sich in einer, ich sage jetzt einfach weiterhin Sekte, befinden und Hilfe brauchen beim Rauskommen?
Ja, auch. Das ist dann, wenn sie irgendwie bereits so einen inneren Widerspruch spüren, also einerseits schon den Eindruck haben, das passt für mich nicht mehr oder der Umgang mit den Mitgliedern ist nicht in Ordnung oder dass irgendwas vorgefallen ist, was gegen ihre Werte spricht. Mhm. Und auf der anderen Seite aber, was oft passiert ist, wenn es eine Gemeinschaft wirklich so eine vereinnahmende Gemeinschaft ist, dann haben die außerhalb oft nicht mehr wirklich die sozialen Kontakte oder haben die schon sehr einschlafen lassen oder haben einfach auch innerhalb der Gemeinschaft ganz intensive, gute Freundschaften, Beziehungen und sie wissen, wenn sie die Gemeinschaft verlassen, dann wird üblicherweise der Kontakt relativ schnell abgebrochen und das ist eines der Merkmale dieser Gemeinschaften, dass sie so innen und außen so trennen und man ist entweder drinnen in der Gemeinschaft oder draußen, also da gibt es schwarz oder weiß, Freund oder Feind und üblicherweise ist es dann, wenn man geht, wird man zum Feind und ja, man verliert alles, was man vorher an guten Beziehungen auch gehabt hat. Und besonders schwierig ist es, wenn sie da innerhalb der Gruppe verheiratet sind, Kinder haben, also wenn man möglicherweise geboren wurde in diese Gemeinschaft, dann verliert man auch die ganze eigene Familie. Also hinauszugehen hat oft einen sehr, sehr hohen Preis. Und auch einen persönlichen Preis im Sinne von, ich habe viel Zeit, Energie, Geld in etwas hineingesteckt. Und wenn ich das jetzt zurücklasse, dann muss ich mir auch eingestehen, dass das ein Fehler war. Mhm. Und damit kämpfen schon viele. Also das ist das Thema Scham, ganz ein starkes, nach außen auch eingestehen, sich selbst und auch dem Umfeld, dass man sich geirrt hat, dass das ein Fehler war, ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und dieses Hinausgehen dauert üblicherweise, wenn es eine sehr intensive Gemeinschaft war, in der man lang war, kann das Jahre dauern, wo es immer wieder so Versuche gibt, sich zu entfernen, dann doch wieder Phasen, wo man dann oft sogar das Engagement intensiviert wird für die Gemeinschaft. Also wo man dann so es nochmal extra intensiv probiert und man doch dann immer wieder merkt, na, es geht doch nicht, es geht sich nicht mehr aus oder es fühlt sich nicht gut an.
Es klingt jetzt alles nach, man ist in einer Beziehung, die man eigentlich nicht mehr will. Also mit einem Partner meine ich jetzt. Das kann man sich vielleicht leichter vorstellen. Und man braucht diesen Anlauf, um da rauszukommen. Also diesen Schwung irgendwie. Wenn man so vor sich hin dümpelt, dann hat man die Energie nicht, da wirklich rauszukommen und weiß nicht, wo ansetzen.
Ja, vielleicht sollte man ein bisschen ausholen und nur über die Motive sprechen. Ja. Warum ist man überhaupt drinnen? Und
ja, vielleicht natürlich, da, was das die ist Kriterien eine meiner vielen Fragen.
Von so einer High-Control-Group. Also warum Menschen sich überhaupt einer Gemeinschaft anschließen, die so kontrollierend ist. Aber vielleicht noch vorher, dass ich überhaupt einmal definiere, was meine ich mit High-Control-Group. Also was sind für mich so die Kriterien, ab wann wäre es für mich eine sektenartige Struktur?
Mhm. Da kenne ich so eine... Mir fällt jetzt leider nicht ein, wie das heißt, weil das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Es gibt doch so eine Art Checklist. Gibt es sowas, das Sie verwenden?
Also ich habe für mich selbst in den letzten 11 Jahren, die ich in diesem Gebiet bin, für mich so eine Art Kriterienliste erstellt. Mhm. Und das sind für mich 5 Punkte. Aber das ist nicht etwas, was man abhakt, sondern das muss man sich vorstellen wie ein Kontinuum. Mhm. Das kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein. Mhm. Also diese 5 Punkte können mehr oder weniger zutreffen. Mhm. Also das ist nicht so etwas, wo man einfach nur abhakt. Das Abhaken ist schon wieder zu simpel. Es ist ein unheimlich komplexes Gestehen, was da in Wirklichkeit passiert. Mhm. Also es gibt immer Versuche, festzusetzen, wann ist eine Gemeinschaft nicht mehr gut oder wann wäre es, also wir versuchen eben zu verhindern oder wir vermeiden dieses Einbunkern in, das ist eine Sekte und wenn sie von 100 Punkten 70 haben, dann sind sie eine Sekte und wenn es 69 sind, sind es keine. Mhm. Also das ist nicht hilfreich, sondern es macht mehr Sinn, sich anzuschauen, wann ist was sektenartig, weil dann erkennt man es auch schneller in einem anderen Umfeld, weil das kann genauso in einer Firma sein, das kann in einem Fitnesscenter, in einem Chor habe ich das auch schon mal erlebt bei Anfragen, das kann eine politische Partei sein, ein Verein, also diese Struktur ist etwas, was Menschen einfach gruppendynamisch relativ schnell aufbauen, weil das in der Sozialpsychologie Sinn macht, eine Gruppe so zu führen, wenn ich sie autoritär führen will. Nur ist, sobald irgendeine Ideologie oder speziell eine Spiritualität dazukommt, habe ich da einen ganz anderen Zug. Also wenn ich jemandem auch nur eine über den Tod hinausgehend etwas versprechen kann oder ein heiliges, besonderes Wissen, ist die Wirkung viel intensiver, als wenn ich jetzt ein Tischtennisverein bin. Aber von bestimmte Prinzipien treffen trotzdem zu. Und das finde ich immer wieder spannend. Ich habe das auch bei manchen politischen Untergruppen, die genauso so agieren können. Oder wie gesagt, einmal war mal ein Chor. Das war in der Beschreibung, hat der wirklich die Kriterien auch erfüllt. Aber natürlich kann man aus einem Chor viel leichter sich wieder lösen, als wenn ihnen die Gemeinschaft verspricht, dass sie da einen Zugang zu einer Erlösung haben und nach ihrem Tod ganz sicher irgendwie in einen ganz speziellen Zustand geraten oder ihre Familie vor Krankheit und Schäden bewahrt werden kann. Also das ist natürlich schon ein ganz anderes Versprechen, das diese Gruppen machen können.
Und eben die ganzen Freundschaften, Familie, und eventuell auch noch der Job dran hängt. Also zum Beispiel, Beispiel Scientology, wo es ja einige Leute gibt, die dann für die Organisation arbeiten und soweit ich jetzt weiß, dort dann auch unter Umständen nicht richtig bezahlt werden mit Geld, das sie auf die Seite legen könnten, wie wir es halt vielleicht tun.
Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel ein Standard, das kommt auch in jedem Verein vor. Also, dass sie die natürlich über ehrenamtliche Tätigkeit ganz stark erhalten und nur erhalten können. Das heißt, auch wenn sie jetzt, keine Ahnung, wenn sie bei den Pfadfindern sind, werden sie ebenfalls ganz viel ihrer Freizeit da hineinstecken. Sie werden ehrenamtlich unbezahlt da vielleicht Kinder betreuen, sie werden Weiterbildungskurse machen, sie werden vielleicht viel ihrer Freizeit da hineinstecken. Also das ist jetzt wieder so etwas, wo man sagen wird, ja, so organisieren sich immer Vereine, wo es um Leidenschaften geht, um was ganz, was einem wichtig ist. Was da der Unterschied jetzt aber ist, wenn es gefährlich ist, wenn man ihnen sagt, gib deine Ausbildung auf, mach in deinem Beruf bitte nur Teilzeitarbeit, damit du ja mehr Zeit hast. Also wenn das immer an erster Stelle stehen muss, also wenn ganz klar ist, dass alles, was sie sonst in ihrem Leben haben, ob das Familie ist, ob das berufliche Verpflichtungen sind, Ausbildung, dass das alles erst ganz später kommt und immer diese Gemeinschaft steht an allererster Stelle. Das macht schon einen großen Unterschied. Und wenn auch nicht, also so grundsätzliche Themen wie Sicherheit. Und es kann jetzt auch sein, dass ich genug verdiene, damit ich später mal Pension habe. Dass das alles beiseite geschoben wird und über irgendeine Meistens gibt es dann irgendeine spirituelle Sache. Also wenn du ein guter Jünger bist, dann ist es sowieso egal, weil du wirst sowieso belohnt und reich oder Reichtum ist ja ganz unwichtig. Oder
weil die Welt geht sowieso unter.
Ja, genau, weil die Welt geht sowieso unter oder weil das einfach nicht wesentlich ist, weil diese Zeit hier auf der Erde ist nur ganz kurz. Das ist ja nur ein Blip in der Zeit, sondern es geht ja um die tausende Jahre danach, die du dann in Herrlichkeit lebst. Oder auch, wenn du hier bei uns bist und das alles ganz, ganz richtig machst, dann wirst du automatisch reich. Das gibt es ja auch. Mhm. Also wie gesagt, diese Gemeinschaften machen nicht so viele, die Dinge nicht so viel anders, aber sie haben eine andere Absolutheit. Sie haben eine andere Ausschließlichkeit und sie verlangen viel stärker die Aufmerksamkeit und dass sie an Nummer eins stehen und mischen sich viel mehr ein ins Leben von Menschen, als das sonst, wenn sie ein intensives Hobby haben.
Mhm. Also könnte man auch sagen, dass zumindest, ich kenne es halt von Freunden vom Land so, wenn du dort in einem Dorf wohnst, wo alle katholisch sind und jeden Sonntag in die Kirche gehen, dann kannst du dort ja auch nicht austreten. Also unter Umständen wird dort in diesem Dorf die katholische Kirche dann auch als sektenähnlich anzusehen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Gehen wir mal die Kriterien vielleicht durch.
Ja, sehr gerne.
Nummer eins ist für mich, dass sie eine Person haben, oder es ist vielleicht ein Gremium, das hat die absolute Wahrheit. Da gibt es keine Diskussion darüber, da gibt es die einzige Wahrheit und man kann mit da gibt es ja oft keine Weiterentwicklung. Die ist irgendwann einmal erstellt worden vielleicht von einer Person und über die Zeit gibt es da wenig Entwicklung, wenig Veränderung oft in dieser einen Wahrheit. Und üblicherweise gibt es auch eine autoritäre Führungsstruktur. Das kann offiziell sein, dass man genau weiß, wer ist Leiterin, Leiter. Das kann manchmal auch so inoffiziell sein, dass nach außen hin so wirkt, als wären alle gleich. Aber man weiß sehr wohl innen, dass sie zum Beispiel die länger dabei sind, mehr zu reden haben oder die Gründungsmitglieder. Also das gibt es eine sehr hierarchische Struktur dann auch innerhalb. Zweites Kriterium ist für mich, dass es eine relativ simple Botschaft gibt, die alles erklärt. Die Welt wird oft mit relativ wenigen Prinzipien erklärt und für alles gibt es eine Antwort und es sind oft eher so schwarz-weiß Strukturen. Also die Unterschiede werden verstärkt. Es gibt das Gute und das Böse, das Helle und das Dunkle, richtig und falsch. Also diese Schattierungen gehen ein bisschen weg. Es ist zu sehr im Schwarz-Weiß-Denken, zu simpel in den Erklärungen und den Lösungen.
Mhm.
Drittes Kriterium ist für mich die Abgrenzung nach außen. Wie leicht wird man Teil dieser Gruppe? Wie durchlässig ist es, was in der Gruppe passiert? Gibt es zum Beispiel ein Geheimnis, dass sie absolut nichts erfahren dürfen, was da drinnen passiert, dass das Geheimwissen ist, dass sie zu Versammlungen nicht einfach dazugehen dürfen, dass es Zugangsregeln gibt, vielleicht verschiedene Stufen, die man durchlaufen muss, bis man dann immer mehr in einen inneren Kreis gerät? Gibt sowas wie das Gebot, dass die innerhalb der Gruppe nur gut sind und die außerhalb sind schlecht, sündig, dumm und so eine Empfehlung, dass man sich möglichst wenig mit denen abgibt.
Mhm.
Am allerschlimmsten ist, wenn es auch die Regelung gibt, dass sie Beziehungen nur innerhalb der Gruppe schließen sollen. Dass es außen kaum mehr Freundschaften, kaum Beziehungen gibt. Also dieses wir die Guten, da draußen die böse, schlechte Welt. Also wenn das sehr stark ist, je stärker dann diese Zugangsbeschränkungen dann sind. Also im schlimmsten Fall leben sie wirklich in einer Kommune gemeinsam, verlassen die auch nicht, müssen um Erlaubnis fragen, wenn sie Verwandte besuchen wollen. Also das ist sozusagen lauter so Abstufungen, wie streng die Grenze sein kann.
Ja.
Das kann jetzt auch milde sein, dass man nur sagt, na ja, muss schon wissen, Beziehungen außerhalb, das wird halt schon schwierig, weil wenn Jesus nicht Teil dieser Beziehung ist und wenn dein Partner, Partnerin das nicht mindestens genauso ernst nimmt, das wird halt dann leider wahrscheinlich nicht so funktionieren. Mhm. Also das wäre so die mildere Variante.
Ja.
Bis zu, es ist ganz eindeutig, dass die da draußen alle von Dämonen besessen sind und es sozusagen auch die Leitung der Gemeinschaft ihnen am Partner, Partnerin zuteilt.
Mhm.
Weil das irgendwie, irgendeine höhere Macht das so bestimmt.
Mhm.
Dann wäre so viertes Kriterium, und das ist für mich ein ganz, ganz essentielles, wie wird mit Kritik umgegangen? Ist es möglich, erlaubt, gestattet, ermutigt, dass sie auch einen kritischen Blick auf die eigene Gemeinschaft werfen? Gibt es da sowas wie eine Fehlerkultur, wo man auch damit umgeht, was tun wir, wo haben wir mal einen Fehler gemacht, was läuft gut bei uns, was läuft nicht gut, wie können wir uns verbessern? Wird der Kritik als ein wertvoller Input für die Gemeinschaft gesehen oder wird der Kritiker sofort persönlich vernichtet? Also das kann auf eine milde Art passieren, dass man dann sagt, ach ja, natürlich, das kommt von dir. Man sieht halt, du hast noch einen weiten Weg. Das wirst du dann verstehen, wenn du weitergekommen bist. Das ist so die liebe Version. Die harte Version ist, dass man dann sagt, diese Kritik kommt vom Teufel höchstpersönlich, der dich da besessen hat und es ist nur ausgesprochen, um die Gemeinschaft zu vernichten. Oder aus dir heraus spricht dein Ego. Man sieht, dass du wirklich das noch nicht verstanden hast. Du musst Zweifel beiseite schieben. Zweifel sind nur ein Zeichen, dass du noch nicht ganz so weit bist oder dass sich irgendwas Schlechtes. Also automatisch deine Kritik, dein Unbehagen ist von vornherein ein Fehler von dir, ein Zeichen, dass du irgendwas nicht was richtig machst. Das Problem liegt nur bei dir und nicht bei der Gruppe. Und wir diskutieren nicht einmal drüber. Also das wäre so das vierte, Umgang mit Kritik. Und das fünfte ist dann für mich, wie stark wirkt sich die Gemeinschaft im Gesamtleben aus? In der Kleidung, in der Ernährung, in der Partnerschaft, der Kindererziehung, der Sexualität. Ist da alles schon bestimmt? Gibt es für alles Regeln? Wie weit mischt sich die in mein gesamtes Leben ein? Oder ist das kann mild sein und das kann aber auch wirklich total kontrollierend sein. Also das wären jetzt so diese fünf Dimensionen, die können jeweils auch wieder verschieden ausgeprägt sein. Ja. Aber wenn die stark da sind, dann würde ich sagen, haben wir wirklich so eine vereinnahmende Gemeinschaft.
Wenn man jetzt nicht hineingeboren wird, also viele Leute, da sind ja die Eltern schon dabei und dann kann man nichts mehr machen, ja, man ist da erst einmal drin. Aber wenn man eben nicht hineingeboren wird, was bringt einen dazu, einer Sekte oder so einer Gruppierung beizutreten? Bleiben wir jetzt einfach mal beim Esoterischen und beim spirituellen, religiösen.
Also üblicherweise ist da im Leben eines Menschen gerade so ein Punkt, wo es einen Mangel gibt, eine Sehnsucht, eine Angst vor etwas, wo sich jemand auf die Suche macht nach etwas, was er gerade braucht. Das kann jetzt auch sein Mangel an sozialen Beziehungen, also jemand, der sich einsam fühlt und sich schwer tut, in Kontakt mit anderen zu kommen.
Und diese Gruppe, die sind alle so lieb.
Genau, die bieten die Antwort, die haben was da anzubieten. Es kann sein, dass es jemand, der gerade eine Erkrankung hat und auf der Suche ist nach Heilmethoden. Da kann sein, dass sie jemand, der sich vorher überhaupt nicht irgendwie interessiert hat für Esoterik, plötzlich da einfach auch aus Suche nach einem Strohhalm, an dem man sich klammern kann. Jemand, der ihm Heilung versprechen kann, wenn es die Medizin nicht kann oder nicht in diesem Ausmaß kann, dann wird es auch plötzlich attraktiv. Es kann auch sein, dass es die Sehnsucht nach einem Sinn im Leben, das merken wir schon auch, dass viele so dieses, wofür lebe ich eigentlich, macht es überhaupt Sinn, meine Tätigkeit, diese Sehnsucht, eine Berufstätigkeit zu haben, wo man sich wohler und besser fühlt. Und dann ist oft auch dieser große soziale Wunsch, ich möchte gern andere Menschen betreuen, helfen. Und es ist halt in unserem System so, dass im Sozialbereich alle Berufe eine sehr lange Ausbildung haben. Und wenn aber jemand sagt, na, ich habe viel Lebenserfahrung, ich würde das gern andere weitergeben, dann ist es dann oft leichter, das über eine spirituelle, esoterische Schiene zu machen, einen Energetikerschein zu lösen und da so dieser Wunsch, andere zu heilen, kommt dann einmal wieder. Also eine sinnvolle Tätigkeit, grundsätzlich so etwas Sinn im Leben, Verankerung in einer Gemeinschaft. Und es kann auch sein, dass jemand Kontakt gehabt hat mit Tod oder Krankheit. Das kann auch in der Familie sein. Und dann kommt das auf einmal als Thema auf. Und so als, was heißt das? Ich bin auch sterblich. Was ist nach dem Leben? Was wird dann sein nach dem Tod? Und da ist es manchmal oft auch wirklich fast zufällig, dass sie da, jemand lädt sie ein in ein Konzert und es ist gerade das Konzert einer spirituellen Gruppe. Eine Kollegin sagt, Mai, da ist so ein toller Vortrag, komm doch einmal hin. Der redet da über positiv denken. Und es ist oft wirklich rein zufällig, wo man gerade hingerät. Aber das ist ein bisschen eine Schlüssel-Schloss-Sache. Wenn das etwas ist, was sie gerade suchen, dann sperrt der Schlüssel das Schloss. Es geht ja nicht jede Gemeinschaft. Das muss schon so grundsätzlich ein bisschen mit ihren Werten und ihren Weltvorstellungen zusammenpassen. Und es muss in dem Moment gerade für sie etwas liefern, wo sie eine Sehnsucht, ein Defizit haben. Und dann ist es dann oft so, dass die Gemeinschaften ja unheimlich liebevoll und freundlich sind. Also viel mehr als Gruppen sonst.
Zumindest am Anfang.
Zumindest am Anfang. Wenn Sie zum Beispiel zum Studium in eine andere Stadt ziehen und Sie kennen dort niemanden, dann weiß man, dass das gar nicht so leicht ist, irgendwie sich einen Freundeskreis aufzubauen oder in irgendeiner Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Mhm. Gruppen sind grundsätzlich immer eher in sich abgeschlossen und man muss sich bemühen, dass man da aufgenommen wird. In diesen Gemeinschaften ist das ganz anders. Da ist man ab dem ersten Moment, wird man auch gefragt, hey, wie heißt du, was machst du, wie kommst du zu uns, wir freuen uns so, dass du da bist. Wow, du hast tolle Eigenschaften, tolle Fähigkeiten. Hey, wir haben genau auf dich gewartet. Magst du mitkommen? Wir gehen am Wochenende picknicken. Gib uns deine Nummer, wir rufen dich an. Und wir hätten da und da etwas, da könnte man dich total brauchen. Und magst du einmal mitkommen? Also die sind sehr warmherzig willkommen. Es gibt am Anfang oft dieses Lovebombing. Also dass man ganz viel positive Rückmeldungen bekommt. Und man muss auch dazu sagen, das ist ja jetzt nicht alles gespielt. Also das ist eine Fehlannahme, dass da drinnen lauter Gauner und Betrüger sind, die einem von der Straße wegzehren. Nein, sondern das sind Menschen, die in gewisser Weise ähnliche Ziele haben, nämlich dass sie sich ihrem Leben eine gewisse Tiefe geben, dass sie sich mit Spiritualität auseinandersetzen, dass sie andere Menschen vielleicht auf einer intensiveren Form begegnen wollen, wirklich. Also da ist schon ein ehrliches Interesse oft am anderen da. Und die freuen sich oft wirklich, wenn da jemand kommt, sich für ihre Gruppe interessiert. Und das ist durchaus ehrlich gemeint. Und deswegen wirkt es auch so stark, weil es nicht gespielt ist. Mhm. Was man dann am Anfang vielleicht weniger sieht, ist, dass diese Gemeinschaft und diese Akzeptanz einen Preis hat. Und der Preis ist halt der, dass man sich den Gruppenregeln auch wirklich unterwerfen muss. Das kommt aber dann oft erst eher ein bisschen mit der Zeit. Und am Anfang entsteht da oft wirklich so wie ein Verliebtheitsgefühl. Mhm. Also das ist am Beginn so, beschreiben das viele so als fast euphorisches Gefühl, endlich jemanden gefunden zu haben, der die Welt auf eine ähnliche Art sieht. Menschen, mit denen man sich mühelos austauschen kann. Mhm. Auch sowas wie ein Werkzeug in die Hand zu bekommen für meine Lebensprobleme. Die geben ja ganz viel Werkzeug, die sind sehr praktisch, die sagen ja ganz klar, dein Problem ist dieses und jenes, keine Ahnung, du denkst zu viel negativ und du umgibst dich mit negativen Nachrichten, das ist ganz schlecht für deine Aura und dann gibt es da vielleicht auch noch in deinen Generationen eine Karma-Schuld, die du übernommen hast, die auf dir lastet, die macht dich müde und depressiv, da machen wir jetzt eine Karma-Reinigung und dann machst du die und die Übungen und machst du die Mantren und gibt es dann vielleicht einen Auraspray regelmäßig anzuwenden und dann wird's gut. Und das ist am Anfang, gibt es dann oft auch starke Erfolgserlebnisse. Das erzählen dann auch manche, dass sie sagen, boah, sie haben wirklich gemerkt, sie haben plötzlich mehr Energie. Das hat auch geholfen am Anfang, die Methodik. Und diese Anfangserfolge machen es auch später dann immer schwer, sich zurückzuziehen, weil es gibt üblicherweise immer auch positive Erfahrungen. Also man bleibt nicht in einer Gemeinschaft, die von Anfang an nur scheiße ist. Das tut man nicht. Also niemand ist so masochistisch, dass er in eine Gemeinschaft geht, wo er von Anfang an schlecht behandelt wird, die total extrem viel von einem verlangen und rücksichtslos sind. Das heißt, es beginnt üblicherweise wirklich mit einem ganz positiven Erleben. Und da kommt jetzt wieder dazu, was sind Sie für ein Typ? Es gibt Menschen, die letztendlich so einen guten Grundselbstwert haben und sich nur bis zu einem gewissen Grad zu was drängen lassen und dann gibt es irgendwann eine Grenze, wo sie sagen, nein. Mhm. Das kann zum Beispiel auch sein, wie viel Zeit geben sie einer Gruppe. Wenn die dann sagen, du, aber am Wochenende wird man dich auch brauchen und eigentlich solltest du schon 2 Stunden am Tag meditieren, wäre schon gut. Da gibt es dann Leute, die sagen einfach, das lässt sich mit meiner Familie nicht vereinbaren. Nein. Und die bleiben nach wie vor eventuell in der Gemeinschaft. Also das ist durchaus nicht unbedingt, dass da alle genau dasselbe immer tun müssen. Also die ein bisschen selbstbewusster sind oder auch die der Gruppe was positiv mitbringen. Kann Prestige sein, kann irgendein Wissen, das für die Gruppe interessant ist. Die können sich oft viel mehr erlauben und andere wieder, diese Musterschüler, Musterschülerinnen, also die möchten alles ganz, ganz brav machen. Die möchten so von der Leitung, von der Leitungsfigur Lob kriegen. Die machen manchmal die Sachen sogar noch strenger, als es eigentlich sein müsste. Die sind da gefährdeter, dass sie dann auch die negativen Effekte haben, dass sie zu sehr ihr Leben auf das ausrichten und dass dann auch ganz harmlose Dinge schädlich werden können. Mhm. Ein Beispiel aus einer Guru-Yoga-Gruppe, denen ist wichtig eine vegetarische Ernährung, positives Denken und eben sich Zeiten freizunehmen für die Meditation. Das würde man jetzt einmal sagen, grundsätzlich
alles wunderbar.
Wunderbar, wen kann das schaden?
Ja.
Jetzt gibt es aber in der Gemeinschaft auch nicht alle, das war interessant im Gespräch, ja nicht alle, sondern da gibt es so einen Art inneren harten Kern, der so einen Art spirituellen Perfektionismus lebt und der sagt, wer das wirklich macht, wer ein echter Schüler ist, also wer so im allerinnersten Kern der ganz, ganz echten, reinen Lehre steht. Da sind auf einmal die Forderungen anders, nämlich, dass sie kein Geschirr verwenden, auf dem jemals Fleisch gelegen ist, nicht Dinge aus einem Kühlschrank nehmen, in dem irgendwann einmal Fleischprodukte waren, auch jemanden, der Fleisch isst, nicht die Hand geben, mit der Idee, das hat alles eine negative Ausstrahlung und die nehmen sie dann in ihre Aura. Dass sie auch das Negative, dass sie sich von negativen Inputs völlig fernhalten sollen, also keine Nachrichten hören, nichts, Literatur, Musik wird sehr stark zensiert, alles, was irgendwie als negativ da etikettiert wird, muss man meiden. Und das Meditieren ist auch manche ausgedehnt zu bis zu 6 Stunden am Tag. Das heißt jetzt, wenn Sie sich das vorstellen, mit dieser Intensität ist Ihr Leben fast nicht mehr lebbar. Sie können auch nicht mehr mit irgendwelchen anderen Menschen in Kontakt treten. Sie können kaum mehr in Lokale gehen, weil diese Regeln Ihr Leben so verschweren. Also das heißt, es ist oft nicht so die Regel an und für sich, die das Problem ist, sondern die Intensität, mit der Sie glauben, das leben zu müssen oder mit der das vorgegeben wird. Mhm. Und dann werden ganz harmlose Dinge wirklich schwer problematisch.
Mhm. Es ist ja in Österreich vor allem, überall, es ist ja furchtbar schwierig, mal generell in einem Gasthaus etwas Vegetarisches zu bekommen oder gar etwas Veganes. Und es gibt doch hier fast niemanden, der niemals irgendeine Wurst in seinem Kühlschrank gehabt hat.
Genau. Und deswegen, das ist auch wirklich, die haben das auch so beschrieben, also da waren dann auch Angehörige, die kommen sind, die gesagt haben, er isst bei uns nichts mehr, im Freundeskreis ist es fast unmöglich, irgendjemanden zu besuchen, er nimmt sein eigenes Geschirr mit, wenn er auf Besuch kommt. Mhm. Bei ein paar, die haben das dann so gelöst, dass es 2 Kühlschränke gegeben hat. Mhm. Also im Prinzip ist es ja da nicht so viel anders wie orthodox jüdische Familien, wo es um Koscher-Leben geht. Also es gibt ja verschiedene Religionsgemeinschaften, die sehr, sehr strenge Regelungen haben. Mhm. Und das macht natürlich einen sehr großen Unterschied. Wenn Sie sich an das strikt halten, wird es für Sie schwieriger, Anschluss zu finden an einer Gesellschaft. Oder wenn Sie jetzt Jugendliche hernehmen, ist es für die schwieriger, mit anderen Jugendlichen wo dabei zu sein, aufzuwachsen und drinnen zu sein in der normalen Gesellschaft. Das heißt, die leben oft in so einer Art Parallelgesellschaft und das macht es dann auch sehr schwierig oft für sie später, falls sie sich lösen wollen aus der Gemeinschaft, weil die in einer ganz anderen Welt mit ganz anderen Werten und Regeln aufgewachsen sind und viele der Referenzen gar nicht kennen. Wenn die auf Harry Potter anspielen zum Beispiel, die kennen das nicht. Also wenn sie manche der Freikirchen zum Beispiel verbieten, jede Form von Literatur, wo Zauberei, Hexerei vorkommt, weil sie das halt als satanisch einstufen. Ja. Das heißt, das macht schon schwierig für Kinder, wenn die in der Schule Die kleine Hexe lesen sollen als Literatur oder Krabat von Ottfried Preußler. Also, und wenn dann die Eltern kommen und sagen, mein Kind darf das nicht lesen, weil das ist Hexenliteratur, dann sind sie in der Klasse natürlich der Außenseiter von vornherein. Oder die Eltern nehmen sie gleich aus der Schule, unterrichten sie im Hausunterricht oder in eigenen Schulen der Gemeinschaft. Und da sehe ich auch wirklich ein ganz großes Problemfeld, sind Kinder und Jugendliche, die das selbst sich gar nicht ausgesucht haben, sondern aufwachsen in diesen in der Ideologie ihrer Eltern und da massiv zu Schaden kommen können. Mhm. Also das geht jetzt auch körperlich. Wir haben ja den ganz tragischen Fall von dem 13-jährigen Mädchen gehabt im Herbst 2019, die an einer behandelbaren Erkrankung verstorben ist, weil ihre Familie einfach Medizinsystem abgelehnt hat und der Meinung war, dass man das nur mit Beten lösen kann oder dass generell der Erkrankung dann eher irgendein Zeichen von Sünde ist und mit Bekehrung und Gebet auch behandelt werden muss. Mhm. Also solche Ideen haben wir immer wieder. Also das ist in der Esoterik jetzt nicht anders. Also dass dann manche sagen, man darf nicht impfen oder man darf grundsätzlich Behandlungen der Medizin werden abgelehnt und stattdessen irgendwelche Heilbehandlungen der Esoterik angewandt. Und vielleicht auch noch ein Wort zum Ausstieg. Also es macht einen großen Unterschied, ob sie erste oder zweite Generation sind. Mhm. Also das wird auch so in den Vereinen, die Aussteiger betreuen, da gibt es immer die First Generation, Second Generation Gruppen auch. Das heißt, die erste Generation sind diejenigen, die als Erwachsene, vielleicht nur als Jugendliche, aber doch so später einmal eingestiegen sind aus eigenem Willen zu einer Gemeinschaft. Und da, wenn sie sich da wieder lösen, können sie sich meistens auf etwas zurückbeziehen, was früher einmal war. Wie sie sie einmal waren, nach welchen Werten sie einmal gelebt haben. Es gibt vielleicht nur einen Freundeskreis von der Zeit. Ihre Familie ist üblicherweise nicht in der Gemeinschaft und üblicherweise auch gar nicht so happy darüber. Also es gibt ein Zurück. Mhm. Während jene, die aufgewachsen sind in diesen Gemeinschaften, da ist es viel, viel schwieriger. Und da kann auch sein, wenn das jetzt wirklich eine problematische Gruppe ist, dann verformt die Gruppe ganz stark die Person. Das heißt, es kann sein, dass die nie wirklich lernen, dass sie Grenzen setzen dürfen, dass sie auch ihre eigenen Gefühle, viele tun sich schwer, ein Gefühl zu formulieren. Mhm. Das ist in Ordnung, das ist mir unheimlich, da ekle ich mich, das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Ja. Das wird ihnen vorher manchmal richtig abtrainiert, weil da gibt es eine vorgegebene richtige Sache und ihre Empfindungen werden immer eher beiseite geschoben oder da geht es nicht, dass sie sagen, mich ekelt etwas. Ja. Weil wenn mich das ekelt, dann bin ich in der Gemeinschaft vielleicht schlecht, dann ist das ein ganz ein negatives Zeichen. Das heißt, das Gefühl darf nicht sein. Das Gefühl ist vielleicht schon wieder ein Zeichen von einer Sünde, da muss ich wieder bereuen. Mhm. Also sie werden ganz von Anfang an die Gefühle, also was spüre ich und wie darf ich dann reagieren und darf ich mich schützen, von Anfang an gar nicht ermöglicht oder ganz behindert.
Und kritisches Denken ist ja auch etwas, was man lernen kann.
Und lernen muss. Wie melde ich das dann an? Oder Konflikte. Es gibt ganz viele dieser Gemeinschaften, erlauben auch keine internen Konflikte. Mhm. Das heißt, wie gehe ich aber dann damit um, wenn ich später in einer Beziehung einen Konflikt habe? Oder es geht auch daran, dass manche nicht wissen, wie sie ihre Zeit einteilen sollen. Weil diese High-Control-Groups meistens auch ihre Freizeit ganz intensiv reglementieren. Mhm. Da gibt es keine Überlegung, was machen sie am Donnerstag. Am Donnerstag ist der Bibelkreis und am Freitag ist dieser Punkt. Also da ist ihre gesamte Freizeit durchorganisiert durch die Gemeinschaft. Und
wodurch auch keine Zeit bleibt, etwas zu hinterfragen.
Genau. Das ist durchaus ein Teil, ist ein System. Dass sie kaum Zeit haben, wirklich einmal für sich keinen Urlaub haben, weil Urlaube werden immer gemeinsam verbraucht, mit der Gemeinschaft wieder. Also sie haben wenig Zeit, wo sie einmal so einen Abstand gewinnen und zu so sagen, was tue ich da eigentlich? Tut mir das eigentlich gut? Will ich das noch? Mhm. Und wenn sie sich gelöst haben und sie sind dann plötzlich, fallen die wirklich in ein Loch. Also da fallen dann auch die Strukturen rundherum, die das alles reglementiert haben, weg. Die wachsen auch oft auf in einer Welt, das muss man sich vorstellen, wie sie sind so eine einzelne Insel des Lichts und die Welt rundherum ist ein dunkler Dschungel, ein ganz gefährlicher Ort. Mhm. Ein Weltbild, was sehr bedrohlich ist, wo sie niemanden trauen dürfen, wo auch staatliche Institutionen mit Misstrauen beachten. Man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass man zu Jugendamt, Kinderjugendanwaltschaft, auch Polizei, dass man sich dort Hilfe holen kann, dass die eigentlich dafür da ist, um uns zu schützen, sondern die werden immer eher geschildert als schlecht, als böse, als nicht vertrauenswürdig. Also dieses ganze Weltbild ist ein ganz verschobenes und das ist für die später auch, merken wir, dass die ganz oft Angststörungen, Panikattacken, Zwangsstörungen, also dass sie dann versuchen, so mit Zwangshandlungen irgendwie das zu bewältigen. Mhm. Also das ist oft wirklich dann psychisch oft ein langer, langer Weg, sich aus dem zu lösen. Eigenes Weltbild aufzubauen, eigene Wertesystem, sich auch die Erlaubnis zu geben, Nein zu sagen, nach den eigenen Werten zu leben. Also das ist dann oft ein langer, langer Prozess. Und das ist wirklich sehr viel schwieriger, wenn sie aufwachsen in einer Gemeinschaft, die eine problematische Struktur hat, als wenn sie später aus eigenem Willen dazugehen.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Ab 2,50 Euro kannst du auf Steady unser Komplize werden und alle Episoden noch einmal nachlesen. Ab 5 Euro bekommst du jeden Monat ein tolles Interview, wie diesen Monat im Sektember mit einer Frau, die aus einer Sekte ausgestiegen ist und sehr offen von ihrem Leben in der Sekte und auch danach erzählt. Ab 10 Euro bekommst du sogar eine Bonus-Episode, die alle anderen nicht zu hören bekommen, die nicht unsere Komplizen sind. Also lass dir das nicht entgehen, schau es dir einmal an. Der Link findet sich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com. Und als kleines Schmankerl habe ich an diese Folge hinten einen Ausschnitt angehängt von dem Bonus-Interview mit der Sektenaussteigerin. Und jetzt noch viel Spaß beim Weiterhören.
Also ich sagen, wir sind die Guten, außen, das ist der böse, dunkle Dschungel. Es gibt doch oft auch so eine Art Verfolgungswahn, ist jetzt nicht ganz das richtige Wort, aber dass man, weil ja Kritik eventuell von außen kommt, wenn man jetzt missionieren geht von Tür zu Tür oder auf der Straße steht und da Zettel verteilt und sowas, dann begegnen einem die Leute oft nicht sehr nett. Ne? Und das wird dann alles gesammelt. Das verstärkt ja noch das Gefühl, dass alle gegen einen sind.
Absolut, ja. Ich würde sogar sagen, es erzeugt teils erst die Gruppe. Das haben wir jetzt wieder bei der Gruppendynamik. Ah, ja. Gruppe definiert sich oft sehr durch den Feind. Also ein Feindbild ist identitätsstiftend. Und deswegen wird auch bei den meisten der problematischen Gruppen gibt es das absolut Böse. Das kann jetzt in einer spirituellen Form, kann auch negative Energie sein oder so. Das kann alle, die nicht in der Gemeinschaft sind. Es können eine bestimmte Personengruppe, die man als besonders problematisch sieht. Aber es gibt immer etwas, was ganz schlecht, ganz böse ist. Und dadurch wird automatisch die Gemeinschaft sowas wie, wir sind die, die das bekämpfen, wir sind die Gegenthese, wir sind die Guten. Es ist auch so ein Gefühl von Elite. Mhm. Es kann dann sein, dass es, wir haben ein ganz besonderes Wissen, die da draußen haben das nicht. Das sind halt arme, unerleuchtete, muss man halt Mitleid haben, aber in Wirklichkeit sind wir die ganz Besonderen. Mhm. Und dann können sie es auch so drehen, dass Kritik von außen nicht zu Verunsicherung führt, sondern auch nur zu einem verstärkten inneren Zusammenhalt. Nämlich, dass man das umdreht, dass man dann sagt, na klar sind die kritisch, weil die sind eifersüchtig auf uns, weil wir haben was ganz Besonderes, das haben die nicht. Mhm. Die wollen das zerstören, die sind von einer bösen Macht gestärkt, weil wir so wichtig sind. Wir sind die Krieger des Lichts. Wir halten das Energiegitter der Erde aufrecht. Dass es überhaupt diese Welt noch gibt, ist nur der unermüdlichen Arbeit unserer Gruppe zuzuschreiben. Und da gibt es böse Mächte, die versuchen, uns anzugreifen. Also da wird dann auch immunisiert. Also es wird dann auch in manchen der Gemeinschaften gibt es auch wirklich Kurse, wo sie beibringen, wie gehe ich mit Kritik um. Also wenn deine Oma irgendwie das und das sagt, dann sagst du dieses und jenes. Oder halte dich zurück, sag in deiner Familie gar nicht zu viel und da gibt es ganz viel Geheimnis, das müssen die gar nicht wissen, die verstehen das dann nicht, das kann man denen nicht, die sind halt noch nicht so weit. Mhm. Also geschickte Führer von so einer Gemeinschaft nützen das für sich aus. Also die machen aus diesem Gegenwind von außen einen Antriebskraft für die Gemeinschaft. Mhm. Je mehr ich Feinde habe, umso mehr ist es die Bestätigung, dass ich richtig bin, dass ich wichtig bin, dass ich speziell bin.
Ja, und wenn man dann rausgeht und merkt, dass es gar nicht so ist, das muss ja mindblowing sein.
Also ja, ja. Und darum ist es ein ganz langer Prozess. Also das ist nicht, dass sie plötzlich aufwachen und sagen, hallo, ich bin ja in einer Sekte, na da geh. Ja. Sondern das ist, es tauchen dann oft ein bisschen so Zweifel auf am Anfang, die sagen dann, nein, was nicht irgendwie, das ist mir jetzt schon, und das wird mir jetzt schon ein bisschen zu viel oder zu extrem oder die Art und Weise, wie mein Guru gerade mit meiner Mitgeschwister, Bruder, Schwester umgegangen ist, finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ist der wirklich ein Guter, wenn er so mit Menschen umgeht? Also da kommen so die ersten Zweifel und die werden aber dann schnell weggeschoben, weil Zweifeln in der Gemeinschaft, man kann oft mit niemandem drüber sprechen. Also das gehört auch dazu, dass die intern so eine Bespitzelungspolitik oft haben. Also dass es nicht erlaubt ist, dass Zweifel ganz schnell gemeldet werden und dann kriegen sie extra Aufgaben. Weil dann sind sie anscheinend irgendwie geistig nicht echt gefestigt und dann müssen sie noch, ich weiß auch nicht, 20 Mal das Auto waschen oder so, damit sie irgendwie plötzlich in ihrer geistigen Haltung wieder besser werden. Also sie kriegen üblicherweise irgendwelche unangenehmen Aufgaben und die sind auch sehr trainiert, das beiseite zu schieben. Es gibt üblicherweise ja irgendeine Philosophie, die ihnen sagt, Zweifel grundsätzlich sind nicht gut. Ja. Oder Zweifel sind einfach ein Prozess und den muss man halt einfach hinnehmen, aber die bedeuten gar nichts, sondern das ist nur das Ego, meldet sich halt, weil das Ego, das gehört aber vernichtet, das gehört losgelassen. Das heißt, man muss diese Zweifel auch loslassen. Also da gibt es immer intern Geschichten, wo man ihnen auch von vornherein einredet, dass ein Gefühl, was sie haben, nicht gut ist. Ein Beispiel zum Beispiel, eine junge Frau, die in einer christlichen Gemeinschaft war, war dort eine Zeit lang ganz zufrieden, weil dort weniger dieser Druck war, Partnerschaft haben zu müssen und sie hat das sehr angenehm gefunden, dass das so nicht das Thema war, wer hat wann schon Sex gehabt und wer hat wie schnell eine Partnerschaft, sondern das war im Gegenteil ganz klar, man bleibt unter sich, man bleibt, Beziehung wird irgendwann einmal von Jesus, der schickt dann den Richtigen und bis dahin ist das kein Thema. Und dann hat sie aber außerhalb der Gemeinschaft eine Beziehung plötzlich begonnen. Und auf einmal ist in der Gemeinschaft selbst, war sehr viel Gegenwind, hat mir nicht gesagt, oh, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht, das tut dir nicht gut. Und sie hat dann gemerkt, wie viel Zeit sie eigentlich dort verbringt. Und das war dann mit der neuen Beziehung schwieriger. Sie wollte mit dem mehr Zeit verbringen. Ihr ist dann auch aufgefallen, wie sehr ihr Weltbild eigentlich schon von der Gemeinschaft geprägt ist. Der war dem nicht abgeneigt gegenüber, aber er hat einfach manche Dinge in Frage gestellt oder dadurch, dass sie mit jemandem konfrontiert war, der das anders gesehen hat, ist er das erst bewusst worden. Jetzt hat sie zu zunehmend einen kritischeren Blick auf die Gemeinschaft bekommen, hat es dort auch rückgemeldet, hat dann gesagt, ma, ihr verlangt so viel Zeit, ich kann nicht mehr so viel Zeit aufbringen oder ich will jetzt nicht diese eine Bibelaufgabe auch noch lösen und ich kann nicht immer für das und das da sein. Und eigentlich bin ich mir auch nicht sicher, ob ihr mir eigentlich gut tut's. Dann war die Antwort von der Gemeinschaft, dass man gesagt hat, ja, dieser Zweifel, den du jetzt hast, das ist ein satanischer Angriff. Wir haben dich bereits vorbereitet, es wird kommen, Satan wird dich in Versuchung führen. Diese Gedanken, die du hast, diese Gefühle, die kommen nicht von dir selber. Die sind dir eingepflanzt von Satan. Der macht dir dieses Gefühl von Zweifel. Und mit satanischen Angriffen geht man nur auf eine Art um. Man schiebt sie beiseite, man ignoriert sie und man bleibt bei der Lehre. Und die war von dem sehr betroffen und hat zu dem Zeitpunkt dann auch angerufen und hat gesagt, wie unterscheide ich das eigentlich? Wann ist ein Gefühl mein Gefühl und gerechtfertigt? Oder kann das wirklich sein, dass mir von außen jemand was eingibt, nur um mich von diesem Weg abzubringen? Das war ein totales Dilemma in dem Moment für sie. Also Sie sehen ja, wie raffiniert diese Vorgehensweise ist.
Ja.
Damit macht's, ist es sehr viel schwieriger, wenn der Zweifel an und für sich ihnen schon abgesprochen wird, ihre Gefühle ihnen abgesprochen werden. Aber wie gesagt, die beginnen zu zweifeln, die schieben das dann oft eine Zeit lang beiseite, dann gibt's typischerweise eine Phase, wo sie sich noch intensiver bemühen für die Gemeinschaft, wo man schon innerlich merkt, es kommt so eine, man nennt es kognitive Dissonanz. Das heißt, sie merken, das geht sie irgendwie nicht mehr ganz aus. Mein Wertesystem und das, was ich da erlebe, da gibt's plötzlich eine Dissonanz und das macht mir einen totalen Stress. Jetzt versuche ich, die Dissonanz zu reduzieren, indem ich mir entweder die Zweifel beiseite schiebe und ich versuche, mich noch einmal mehr zu identifizieren. Also ich tue alles, um diese Dissonanz zu reduzieren. Das funktioniert aber manchmal nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dann ist irgendwann der Punkt, wo sie sich eingestehen müssen, dass sie sich geirrt haben und dass sie vielleicht viel Energie in etwas gesteckt haben, was doch nicht so gut ist. Und das kann ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess sein. Weil es geht nicht nur um positive Beziehungen, die sie gemacht haben dort, positive Erlebnisse, die sie vielleicht gehabt haben, sondern die meisten haben ja auch wirklich eine spirituelle, tiefe spirituelle Verankerung dort. Das heißt, es geht in ihre innersten spirituellen Wurzeln. Das heißt, sie müssen etwas, was sie als Nahrungsquelle, als Muttermilch quasi erlebt haben, ist plötzlich verbittert und verdorben. Also manche kämpfen dann, aber was ist dann überhaupt eine gute Spiritualität? Viele gehen eine Zeit lang dann eher ganz in die Gegenrichtung, dass sie jede Form von Spiritualität ablehnen, weil sie sagen, das ist für mich jetzt verbrannte Erde, da kann ich nicht mehr zurück. Andere suchen sich ganz schnell eine andere Gemeinschaft und die sagen dann, ja, in dieser Gemeinschaft, das war nicht gut, aber das weiß ich jetzt, das war schwarze Magie, die ist schon eine mächtige Zauberin, aber das war doch, sie hat das mit schwarzer Magie, die ist halt korrumpiert gewesen und jetzt habe ich eine neue Hexe, das ist eine weiße Hexe und die macht es richtig.
Wenn diese Leute ja Kritik ablehnen und damit auch nicht umgehen können, weil ihnen kritisches Denken entweder nie beigebracht wurde oder abtrainiert, wie kann ich jetzt jemandem begegnen, der in so einer Gemeinschaft ist, und ich möchte mit ihm drüber reden. Ich möchte ihn vielleicht darauf aufmerksam machen, wo er oder sie da hineingeraten ist. Wie kann ich das anstellen, dass die Person nicht sofort zumacht und jeglichen Kontakt zu mir abbricht und sich die Ohren einfach komplett verschließt?
Also ganz wichtig ist, dass man sich nicht so sehr vorstellt als Retter und Richter und man erklärt der Person jetzt die Welt und dann ist sie gerettet und dann ist sie draußen. Mit diesem Mindset kommen Sie überhaupt nicht weiter. Gehen Sie rein mit dem Mindset eines Entdeckers. Versuchen Sie einmal zu verstehen, was da überhaupt ist. Versuchen Sie einmal dieses Weltbild überhaupt zu verstehen und einen persönlichen Kontakt zur Person herzustellen. Information alleine bewirkt meistens gar nichts. Viele kommen so mit der Idee, wenn ich der Person Informationen gebe, was ich halt so gefunden habe, im Internet über die Gruppe oder irgendwie, dass der falsch liegt, dann wacht der auf. Nein, tut er oder sie nicht, weil das ist eine viel komplexere Sache und man kann es vor allem in dieser Phase, wo man noch sehr begeistert ist, ist es wirklich wie Verliebtheit. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Freundin und die kommt mit einer neuen Beziehung und Sie denken sich, um Gottes Willen, was hat sie sich da eingetreten? Und Sie das kann nicht sein, dass sie völlig recht haben damit. Das hilft ihnen Nüsse. Ja. Also das hilft auch gar nicht, der zu sagen, der ist furchtbar, der tut dir nicht gut, der redet mit dir auf eine Art und Weise, die nicht okay ist, der ist sicher nicht der Richtige, das halt nicht. Damit werden sie sich nicht, da wird sie nicht plötzlich sagen, mal gut, dass du mir das sagst, da bin ich jetzt froh, jetzt hast du mich bewahrt vor jahrelang Beziehungsschmerz. Sondern die wird sauer sein, wird den Kontakt vielleicht abbrechen, ja, wird sich verletzt und nicht verstanden fühlen.
Ja.
Das heißt, dieselbe Regel gilt eben, wie gesagt, auch für Familien, wenn sie merken, jemand ist total begeistert in so einer Sache drinnen, nicht einmal sofort auf das einschlagen oder zuerst einmal schauen, was ist da? Was ist das für eine Gemeinschaft und warum interessiert sich jemand dafür? Ein bisschen zu verstehen, die Motive, was ist da gerade, was kriegt die Person in dieser Gemeinschaft, was sie gerade sucht?
Mhm.
Jetzt kann man natürlich eventuell ein bisschen gegensteuern, wenn es jetzt zum Beispiel in der Familie, im Freundeskreis sind, wenn das jemand ist, der gerade so in einer bisschen Midlife-Crisis ist, Sinnkrise hat und wo vielleicht ein paar Freundeskreis was weggebrochen sind, weil die halt vielleicht, weil sie Kinder haben und nicht mehr so viel Zeit haben, dass man da ein bisschen mehr sich bemüht, mehr schaut, dass die Beziehung wieder intensiviert wird, dass man vielleicht auch gemeinsam Aktivitäten macht oder auch sich auch gemeinsam über diese Themen unterhaltet oder sagt, machen wir es einfach nur breiter. Besuchen wir mal einen Vortrag von XY und dann schauen wir uns mal verschiedene Sachen an, ob die Lösungen haben dazu oder mal auch zu animieren, überlege mal, ob nicht für dich eine Psychotherapie interessant wäre, wo du diese Fragen mit einer neutralen Person einmal durchdenken kannst. Mhm. Also da kann man ein bisschen Impulse setzen, aber es ist in Wirklichkeit, haben sie sehr, sehr wenig Spielraum. Weil auch wenn sie sich an die eigenen Werte denken, wann haben sie wichtige Werte verändert, weil ihnen jemand anderer gesagt hat, das ist nicht gut oder das stimmt nicht?
Ja, stimmt schon. Also ich habe mich auch viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt und ich glaube jetzt trotzdem nicht an Chemtrails zum Beispiel.
Ja, ja, also das ist wirklich so tiefe, also wir reden wirklich, wenn es so um spirituelle Überzeugungen geht, das sind ganz, ganz tiefe Konzepte, die im Individuum, im Kern der Person verankert sind.
Mhm.
Und die werden nicht unbedingt durch Input von außen so schnell verändert. Also etwas, was ihnen jemand sagen will. Sie verändern es dadurch durch Erlebnisse, durch Erfahrungen. Mhm. Wenn sie die Erlebnis und die Erfahrung haben, dass das nicht funktioniert oder dass da irgendwas vorfällt, was überhaupt nicht in Ordnung ist oder sie sich als Mensch so weiterentwickeln und es passt nicht mehr. Oder auch ihre Bezugsgruppe sich ganz stark verändert. Also wenn sie zum Beispiel eben Studium beginnen und auf einmal merken sie, ihre Kommilitonen sind da ganz in einer anderen Denkrichtung, die haben eine andere Haltung, dann kann es sein, wenn sie da dazugehören wollen, dass sie auch anfangen, automatisch ihre eigene Denkrichtung zu verändern. Mhm. Aber es ist immer ein Prozess, wo sie selber was wollen. Sie wollen wo dazugehören. Es tut sich bei ihnen in ihrem Leben was. Das von außen zu erzwingen, geht fast gar nicht.
Mhm.
Was ich wichtig finde, ist aber den Kontakt zu halten. Weil wenn das jetzt wirklich eine eher problematische Gruppe ist, dann wird die dazu drängen, die Kontakte nach außen hin zu beschränken. Weil man kann einen Menschen viel besser kontrollieren, wenn die wenig Freundschaften außerhalb hat, wenn es wenig Menschen gibt, deren Meinung für die Person wichtig ist und die nicht in der Gruppe sind. Also da ist einfach dieses Anker bleiben, Anker außerhalb sein, die Beziehung erhalten. Wenn es jetzt jemand ist, der wahnsinnig viel missioniert, dann würde ich das schon ansprechen und der Missionierung stoppen. Da würde ich einfach sagen, du, wir haben verschiedene Meinungen dazu, wir haben verschiedene Weltansichten. Ich glaube, du wirst mich nicht missionieren und ich werde auch dich nicht missionieren. Können wir das einfach lassen, weil das ist dann jedes Mal nur Ärger und Streit.
Mhm.
Diskutieren wir nicht ständig über diese Themen.
Mhm.
Also das kann man schon ansprechen, dass es einfach nicht ständig nur mehr um irgendein bestimmtes Thema geht und irgendeine Bekehrungssache. Aber ansonsten würde ich den Kontakt halten und eher die Dinge, die einen gut verbinden, die pflegen, weil diese verschiedenen Weltanschauungen haben schon so, entwickeln so Fliehkräfte. Also das zieht einen auseinander. Mhm. Im Freundeskreis merkt man es relativ schnell, der verändert sich dann oft sehr, sehr schnell und wird dieser neuen Weltsicht angepasst. Die Familie wird man nicht so schnell los. Das ist gut und auch nicht gut, aber in dem Fall gut, weil das sind oft die, die bleiben, die auch so dafür sorgen, oft, dass nicht ein totaler Tunnelblick eintritt, die einen immer wieder auch konfrontieren mit anderen Weltsichten.
Mhm.
Und die vielleicht auch, falls es Kinder gibt, für Kinder ganz wichtige Brücken sind zur Welt außerhalb dieser Gemeinschaft. Mhm. Also das darf man nicht unterschätzen, wie viele sagen, es war für mich so wichtig, dass mein Onkel und meine Tante ganz anders waren und dass ich bei denen gesehen habe, ah, man kann das auch anders sehen, man kann auch anders leben.
Mhm. Aber wenn ich jetzt Aussteiger bin und meine Mutter ist noch dort, dann kann ich natürlich schon Kontakt mit meiner Mutter behalten, um auch vielleicht ihr eine Brücke zu bieten, falls sie raus will. Aber wenn ich jetzt auch noch ein Kind habe, muss ich das ja nicht unbedingt zur Oma lassen, wenn die Oma das Kind nur missionieren will, ne?
Ja, also das sind ganz viele Konflikte, die bei uns auftauchen. Bei uns Familienkonflikte, die sind ja sehr komplexe. Mhm. Zum Beispiel jemand sagt, ich brauche meine Mutter als Babysitterin für mein Kind, ganz dringend, ich kann nicht arbeiten gehen, wenn sie nicht ab und zu einspringt und aufs Kind schaut. Zugleich ist sie aber ganz stark in irgendeiner Esoterik-Sache drinnen und erzählt es den Kindern intensiv und bindet die da ein und macht da mit denen irgendwelche Rituale und ich will das überhaupt nicht. Also das ist ja oft gar nicht so einfach, dass man sagt, na dann gehen sie halt nicht mehr hin, sondern es ist oft sehr viel komplexer. Es gibt dann oft Abhängigkeitsverhältnisse. Es gibt natürlich dann auch, es ist ja nie so schwarz-weiß, da sagt ja, ich mag ja die Frau und ich finde manche von ihren Dingen wahnsinnig toll und dann gibt es aber Bereiche von ihr, das finde ich überhaupt nicht gut. Mhm. Dieser fanatische Teil und dieser missionierende Teil, mit dem kann ich gar nicht, aber ich kriege andererseits auch mit, dass er unheimlich liebevolle Großmutter ist und ich möchte meinem Kind das auch ermöglichen. Aber ich will auch nicht, dass sie meinem Kind Sachen erzählt vom Teufel und von bösen Kräften und von schwarzer Magie. Ich will nicht, dass mein Kind das hört. Also das sind komplex und nur schwieriger wird es, wenn es innerhalb der Beziehung ist und wenn es Kinder gibt. Also das haben wir sehr häufig als Thema, dass sich manchmal auch im Laufe einer Beziehung ein Mensch irgendwo hin entwickelt, in irgendeiner, kann einer Verschwörungstheorie Gläubigkeit sein, kann einer irgendeine andere Religion sein und wo es dann zu Konflikten in der Beziehung kommt und wenn dann Kinder da sind, wird es dann oft relativ schwierig, wie gehen wir um damit? Oder der nächste Schritt ist, wenn es dann zu einer Trennung kommt, was heißt das für Sorgerecht? Darf dann die Partner, Partnerin, die in diesem, sagen wir, in einer High-Control-Group ist, die Kinder dorthin mitnehmen? Und mit welchen Begründungen verbiete ich das? Das haben wir jetzt einen rechtlichen Bereich, wo es ganz komplex ist, weil wir ja Glaubensfreiheit haben und das ist ja ein sehr, sehr wichtiges Gut, dass uns nicht der Staat irgendwo reinredet in unsere Glaubensvorstellungen, selbst wenn die noch so skurril sind. Wie ist es jetzt aber mit Kindern? Und wenn der andere Elternteil sagt, ich will nicht, dass mein Kind da Sommerlager bei Gruppe XY macht oder irgendwelche Veranstaltungen dort besucht. Und die andere Person sagt, aber das ist ganz wichtig, das will ich meinem Kind vermitteln. Das ist ein ganz tolles Instrument, um gut zu leben. Also das sind so, also mit solchen Themen sind wir dann auch beschäftigt. Also so was ist Kindeswohl versus Religionsfreiheit, ist ein ganz großes Thema.
Apropos Kindeswohl, eine Frage, die kam, ist, wie kann man als Lehrer Anzeichen erkennen, wenn man eingreifen sollte? Gibt es da irgend sowas? Kann man das überhaupt?
Also ich würde schon immer sagen, generell, wo gibt es Stresssymptome bei einem Kind, einem Jugendlichen? Also das ist schon, hat man den Eindruck, die sind sehr isoliert, sind in der Gruppe nicht drinnen. Und zwar, weil sie, wenn man so das Gefühl hat, da gibt es irgendwelche Normen, die verhindern, dass sie zum Beispiel bei irgendwelchen Aktivitäten mitmachen. Ist das was die belastet? Merkt man einfach, dass sie wer sehr zurückzieht, psychosomatische möglicherweise Symptome entwickelt? Also auch das grundsätzlich, wie man einfach so auch schauen würde bei Schüler, Schülerinnen, hat man da Anzeichen, dass es denen nicht gut geht im Elternhaus oder er selber. Aber ich glaube, was dann oft ein bisschen übersehen wird, dass man auch diese Dimension der Religiosität Einfluss haben kann. Das wird bei uns sehr häufig ignoriert. Also auch im Beratungssektor. Es gibt wenige Therapeuten, Therapeutinnen, die auch zum Beispiel nachfragen, was ist ihr religiöses Weltbild? Wo sind da nährende, stützende Faktoren? Wo sind da aber vielleicht ganz verstörende und problematische Faktoren, traumatische Faktoren? Das wird ganz ausgeblendet. Das ist irgendwie so Privatsache und so ein bisschen peinlich, da fragt man gar nicht nach und so.
Also man sollte sich öfter diese Gretchenfrage stellen.
Ja, genau, wirklich. Wie hältst du es mit der Religion? Und wie geht's dir damit? Wie hältst du dein Umfeld damit? Das ist, finde ich, eine sehr wichtige Frage, dass man darüber reden darf. Mein Eindruck ist, dass die Kinder, die unter so einem religiösen Umfeld leiden, das oft sie nicht sagen zu trauen. Also die leben manchmal ein Doppelleben, dass sie in der Schule quasi ganz anders sind, als sie eigentlich sein dürfen, ziehen sich manchmal sogar um, wenn sie in die Schule kommen und trennen das so quasi strikt, erzählen auch den besten Freunden, Freundinnen gar nicht davon, was daheim eigentlich so abläuft. Oder es ist halt so, es steht richtig dazwischen. Also es ist wirklich was, was sie unter totalen Stress setzt, dieses zwischen diesen Welten immer zu wechseln. Manche sagen dann schon irgendwas. Das kann jetzt sein, also haben wir gehabt einen Fall, wo die Dämonen Austreibungen gemacht haben bei Jugendlichen. Die Familie hat das gemacht, weil die irgendwie sich nicht mehr so verhalten hat, wie die Familie sich das erwartet hat. Und die Lösung war natürlich ganz eindeutig, dass das Kind von einem Dämon besessen sein muss, weil es auf einmal so frech ist und dass man den austreiben muss. Und das war aber ein 11-12-jähriges Kind, also das war für das Kind eine sehr beängstigende Vorstellung.
Oh, ja,
also dass man so ein bisschen einen Blick hat, auch nicht zu schnell sagen, oh, um Gottes Willen, was tun deine Eltern da? Also das ist überhaupt nicht hilfreich, sondern eher so, aha, was heißt denn Dämon, was ist das? Kann das jeder haben und was macht man dann und wie siehst du das und sehen das in deiner Familie alle so? Oder sind es manche mehr oder weniger? Und also wirklich eher Informationen bekommen, indem man freundlich, neutral nachfragt. Sie brauchen einmal Infos, damit sie es ein bisschen einschätzen können, was läuft denn da.
Also das regt ja auch wieder zum selber Denken an.
Genau. Und diese Fragen sind viel hilfreicher, also wenn sie Vorträge halten. Wenn sie sagen, naja, du musst schon wissen, also Dämonen existieren ja gar nicht und deine Eltern sind schon ganz eigenartig. Geh doch einmal zum Jugendamt. Also das hilft überhaupt nicht. Sondern eher wirklich einmal herausfinden und Fragen sind eher hilfreich. Die sind oft Geschenke und das ist ein bisschen wie Samenkörner, die sie so auf den Boden werfen. Das kann sein, dass die erst viel später irgendwann einmal aufgehen. Manche auch nicht. Aber manche Fragen sind schon sehr hilfreich. Nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch natürlich Erwachsene, wenn es darum geht, woran würden sie selbst erkennen, ob sie Teil einer Sekte sind. Ich finde, das ist eine sehr feine Frage, weil das ist gar nicht so leicht, dass man das selber erkennt aus der Eigenperspektive. Oder wie schützen sie sich davor, dass jemand sie ausnützt? Es gibt ja auch da draußen Scharlatane. Wie machen sie das fest? Woran prüfen sie das, dass ihr Angebot ein gutes ist? Was sind ihre persönlichen Werte, an denen sie dieses Angebot messen? Lebt diese Gemeinschaft auch die Werte, von denen sie spricht? Also ist es auch wirklich Wasser predigen, Wasser trinken? Oder Gott, die Leiterfiguren machen das dann ja oft, dass sie Wasser predigen, aber Wein trinken, dass sie sich selber überhaupt nicht an das halten? Also so Fragen stellen eher. Ja, bei Kinder, Jugendlichen würde ich eher so den Raum geben, dass sie überhaupt darüber reden dürfen, dass sie wieder schockiert sind, dass sie interessiert sind, dass sie auch nachfragen, dass sie auch sagen, aha, ja, das ist eine Weltsicht, die kann man haben. Es gibt da andere Weltsichten. Was Kinder und Jugendliche betrifft zum Beispiel, wenn die aufwachsen, wenn ein Elternteil stark in einer Spiritualität ist und der andere nicht, ist unsere Empfehlung immer, dass man die Kinder nicht in einen Loyalitätskonflikt bringt. Also dass man nicht jeweils vom anderen Elternteil schimpft und dem seine Weltsicht abwertet, sondern dass man einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit die eigene vermittelt. Also eine Art weitere Möglichkeit, das zu sehen. Einfach so als, ja, dein Papa, der sieht das so, ich sehe das anders. Also ich glaube nicht, dass es diese Energien und Kräfte gibt. Ich sehe das halt über ein anderes Weltbild. Wie siehst denn du das? Weil du wirst dich später entscheiden, du wirst das vielleicht ganz anders wiedersehen als wir beide. Die Perspektive öffnen. Weg von diesem Tunnelblick in, es gibt viele Art und Weisen, wie man die Welt sehen gibt. Es gibt verschiedene Arten von Spiritualität, auch vielleicht Bilderbücher anschauen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die Vielfalt der Welt und du hast die Erlaubnis und die Möglichkeit, irgendwann einmal später deines zu finden und das kann wieder ganz was anderes sein. Diskussionsfähigkeit zu fördern bei den Kindern, mit ihnen einfach in Museen gehen, ihnen das zu vielleicht ein anderes Weltbild, wenn man selber ein wissenschaftliches Weltbild hat, dann gehe ich halt ab und zu in ein technisches oder naturwissenschaftliches Museum mit ihnen, mach spannende Aktionen für Kinder, gehe mal zu den Science Busters ins Kabarett, also vermittle das ohne, das muss ja keinen moralischen Zeigefinger haben, sondern vermittle lustvoll mein Weltbild altersgerecht dem Kind und dann hat es ja automatisch quasi beide Bilder.
Man braucht aber auch viel Gelassenheit dafür.
Ja.
Und das ist ja nicht immer so einfach.
Ja. Das ist jetzt, ja, es ist mir schon bewusst, dass ich das jetzt leicht ausspreche, dass das in der Realität sehr viel schwieriger ist, weil da Emotionen ganz stark ist, speziell wenn es um eine Trennung geht. Und auch, was ich halt oft auch höre, dass die dann sagen, ma, ich verliere jeden Respekt vor meinem Ex-Partner, Ex-Partnerin, wenn die sowas glaubt, das ist ja peinlich und furchtbar und meine Kinder sollen mit sowas aufwachsen.
Ja, und Angst.
Ja, Ah, die Angst, dass nämlich dann zum Beispiel auch die Kinder, diese Gemeinschaft, dass sie da einfach integriert werden. Mhm. Dass sie da auch, und dass man damit einen Bezug zu ihnen verliert oder der Kontakt da abgebrochen wird. Mhm. Also es ist oft wirklich ganz konkret. Da ist auch keine unberechtigte Angst, weil klassischerweise ist es so, dass wenn dieser Partner, Partnerin nicht passt, dass man alles tut, um den Kontakt zu cutten zu den Kindern. Also dass man auch zum Beispiel, da haben wir so Geschichten gehört, die kommen vom Besuch beim Vater, der eben nicht in der Gemeinschaft ist, und dann sagt man, oh, wow, du hast jetzt wieder ganz eine furchtbare negative Besetzung und jetzt müssen wir dich reinigen und du darfst die nächsten 10 Tage nicht mit den anderen Kindern in der Gemeinschaft spielen und mit den Tieren die nicht berühren, weil du hast jetzt, dein Vater hat eine ganz schlechte Aura und die übertragt sich dann jedes Mal auf dich und da musst du jetzt Reinigungsrituale durchlaufen. Also wenn das ein Kind ein paar Mal so hört, dann können sie sich natürlich vorstellen, wie begeistert der sein wird, seinen Vater zu besuchen. Also ja, die sind schon sehr manipulative. Sie kriegen mit spirituellen Konzepten ganz andere Methoden der Manipulation, Menschen unter Druck zu setzen, Menschen zu sagen, was sie tun sollen, als sie ohne das haben. Werden auch genutzt.
Also es gibt da viel psychische Brutalität.
Ja, absolut, ja. Also das gibt schon, ich denke mal auch das Beispiel, was Sie in den letzten, was Sie gebracht haben, von der Endhill-Community. Es gibt durchaus auch sadistische Psychopathen, die Gruppen aufbauen. Also an der Spitze haben sie oft auch einen Narzissten oder eine Narzisstin sitzen. Also das ganz stark um das eigene geht und wo die Gruppe wirklich nur Bühne ist und Publikum. Mhm. Und dann kommen sie auch noch das nächste Problem, dass selbst die beginnen mit guten Absichten, durch diese Macht oft korrumpiert wird. Mhm. Also Macht verändert Menschen. Das heißt, hören wir auch ganz oft in Gemeinschaften, dass sie sagen, zu Beginn war es noch anders. Dass sie sagen, zu Beginn war es ein idealistisches Projekt, da hat es noch viel mehr demokratischere Strukturen gegeben, viel mehr Diskussion, viel mehr Kritikfähigkeit. Und je mehr diese Leitungsfigur quasi zum Guru erhoben worden ist, umso mehr hat sich das auch verändert und dann ist es auf einmal immer autoritärer geworden. Auf einmal ist der ist in einen Machtrausch vielleicht gekommen und hat sich auf einmal immer ärger aufgeführt. Also das ist auch was ganz Typisches, dass die Guru-Position verändert an Menschen. Da gibt es eine tolle Dokumentation dazu, die heißt Kumare und ist von einem Bikram Gandhi, ist ein amerikanischer Regisseur, der Wurzeln in Indien hat. Seine Familie kommt von dort und der so ein Experiment gestartet hat, sich als Guru auszugeben. Also der hat einfach den englisch-indischen Dialekt seinen Akzent seiner Großmutter nachgeahmt und hat sich ein paar Yoga-Übungen einfach frisch frei überlegt, ein paar Schauspielerinnen angemietet als seine ersten Jüngerinnen und mit denen quasi eine Yoga-Gruppe, ich glaube in Kalifornien war das, aufgebaut und hat dann geschaut, wie funktioniert das, wie schnell kommen Leute dazu, und seine Idee war, dass er dann, er hat das auch mit Kameras immer begleitet und hat dann so die Idee gehabt, er macht dann so eine große Veranstaltung, wo er dann allen präsentiert, dass er eigentlich ein amerikanischer Regisseur ist und dass das Ganze nur so ein Projekt war, um Leuten zu zeigen, wie leicht sie auf Gurus reinfallen. Mhm. Und wie es aber dann so weit war, hat er es nicht geschafft, aus dieser Rolle auszusteigen. Ha. Weil er wollte auch die Menschen nicht verletzen. Das waren ja Menschen mit persönlichen, berührenden Geschichten, die sich ganz viel von ihm erhofft haben und die so begeistert waren, für die er so hilfreich war. Und er ist aus dieser Rolle nicht mehr wirklich rausgekommen. Und es wird ganz toll in der Dokumentation geschildert, wie er da von dieser Rolle auch aufgesaugt worden ist und wie er dann auch fast gezwungen worden ist in diese Guru-Rolle. Und wie dann auch, er hat es dann, hat eigene Philosophie entwickelt, wie er ihnen das wieder so verkaufen kann, dass er sich zurückziehen kann aus der Rolle. Und es gibt ein paar, die haben ihn aus dem aber nicht entlassen. Die haben gesagt, nein, du bist ein aufgestiegener Meister mit besonderen Kräften, das ist er. Der hat einfach nur eine ganz besondere Form des Teachings, aber die haben das nicht akzeptiert, dass er nicht ein übermenschliche Kräfte haben. Aber was er selber gesagt hat, die haben das, also die sind dabei geblieben.
Okay, wie heißt diese Doku nochmal?
Kumare.
Also, Empfehlung, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Findet man, hat auch Preise gewonnen, ist ganz eine feine, so ein Einblick, wie so Gruppenstrukturen entstehen und was einfach in so Gemeinschaften, das haben wir jetzt wieder, wie komplex das ist. Mhm. Aber beim Thema Gehirnwäsche, das ist nicht etwas, dem sie unterzogen werden und sie gehen da rein als eine Person und kommen raus als eine andere und dazwischen ist nichts passiert und sie haben da passiv, das sind da quasi gewaschen worden. Das stimmt so nicht, sondern das ist ein sehr komplexer Prozess, wo sie selbst beteiligt sind. Mhm. Da ist es ist ein bisschen wie Tango tanzen. Mhm. Es gibt jemand, der führt, aber wenn sie nicht mit tanzen wollen, funktioniert das nicht. Das geht nur in eine Richtung, in die sie auch gehen wollen. Und dann kommt natürlich schon noch dazu, in manchen, also extreme Gemeinschaften, wo es um Schlafentzug, Essensentzug, Abschirmung von außen, also das sind schon noch Faktoren, die sie auch wirklich ihre Psyche massiv gestalten. Also das muss man schon mit bedenken, dass der Wille natürlich dann irgendwann einmal ein bisschen relativ ist. Aber grundsätzlich ist es etwas, diese Person sagt ihnen etwas, was sie hören wollen und glauben wollen. Mhm. Also es ist schon auch ein oft ein sehr bewusstes Zweifel beiseite schieben und sich auch verlieben in eine bestimmte Philosophie oder auch in eine bestimmte Rolle, die sie dort haben. Sie möchten eine auserwählte Kriegerin des Lichts sein. Mhm. Und deswegen wollen sie das auch hören. Mhm. Also das ist schon, das ist nicht so passiv und deswegen braucht man nicht Angst haben, dass man von außen einfach so plötzlich bearbeitet wird. Man kann es vergleichen mit Werbung. Gehirnwäsche macht auch nichts anderes als Werbung in einer intensiveren Form noch. Da ist schon viel Manipulation möglich, aber auch noch bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Die beste Werbestrategie wird sie nicht zwingen, ein Produkt zu kaufen, an dem sie null Interesse haben. Mhm. Aber wenn es in ihrer Richtung liegt und man es ihnen sozusagen gut...
Wenn ich hier gerade ein Auto will, dann...
Und wenn es ihnen auf eine bestimmte Art und Weise, und sie sehen auch, Autos werden nicht verkauft mit Informationen, sondern mit Emotionen.
Ja,
vermittelt man ihnen die Emotion.
Musik in der Werbung.
Ja, so bin ich ein cooler, freiheitssuchender Abenteurer. Bin ich Familienmensch und meine Kinder lachen fröhlich, weil ich mit diesem Auto heimkomme. Mhm. Habe ich irgendwas, geht es um Sex? Werde ich dadurch irgendwie attraktiv und sexy? Also je nachdem, was ich suche, kommt dann die richtige Botschaft halt dann auch an. Das ist jetzt also ein sehr banales Beispiel. Es ist natürlich dann bei Spirituellen um einiges komplexer, aber es sind ähnliche, wir sind einfach emotionelle Wesen mit Bedürfnissen, mit Sehnsüchten, mit Ängsten und wer das gut bedienen kann, der kann uns für sich gewinnen und dann, wenn man dann noch so eine Gruppenstruktur dazu kommt, dann erzeugt die nochmal eigene Sogwirkung. Mhm. Eine Gemeinschaft macht immer einen Unterschied. Also es ist unterschiedlich, ob sie ab und zu einem Einzelanbieter, nehmen wir an, irgendeine Wahrsagerin, Astrologin und sie gehen da regelmäßig hin, ist es trotzdem nur anders, als wenn es eine Gemeinschaft gibt, wo Menschen dabei sind, die sie auch schätzen und da werden Meinungen noch viel verstärkter und gemeinsame Aktivitäten haben, innerhalb der Gruppe eine Position haben. Also, was ist ihre Rangrolle innerhalb der Gemeinschaft? Die Hoffnung aufzusteigen in der Hierarchie, Wichtigkeit zu kriegen dort, muss davor vor allen anderen gelobt zu werden. Da kommen so viele Sachen dazu. Vielleicht ein Thema, was wir noch nicht besprochen haben, ist der Ausstieg. Da gibt es auch ein bisschen ein Missverständnis. Kann man aus solchen Gruppen aussteigen? Ja, das können sie. Also das ist, würde ich mal grundsätzlich sagen, was die Gemeinschaften betrifft, die wir hier in Österreich haben. Mhm. Ich würde jetzt nicht für international sprechen und es gibt sicher Gemeinschaften, die sie wirklich irgendwo festhalten auf einer Hacienda in der Wüste. Also das dafür kann ich nicht sprechen, aber das, was wir hier in Österreich haben, die Gemeinschaften halten sich grundsätzlich an die Strafrechtsbestimmungen. Das heißt, sie werden nicht gekidnappt, sie werden nicht gegen ihren Willen wo festgehalten. Wenn das passiert, ist das eine Verbrechensorganisation, die möglicherweise irgendwelche spirituellen Elemente verwendet, wie vielleicht in der Zwangsprostitution. Aber das, was wir jetzt so grundsätzlich meinen, diese High-Control-Groups oder diese sektenartigen Gemeinschaften, die aber einfach Spiritualität halt leben gemeinsam, werden sie nicht gegen ihren Willen festhalten.
Also auch eine Gruppe, die es in den USA zum Beispiel so etwas tatsächlich macht, würde das jetzt in Österreich eher nicht tun.
Wir haben keine Nachrichten in diese Richtung. Mhm. Also wenn, dann würde es früher oder später, also wenn die Person irgendwann entkommt, dann ist das in den Medien, dann haben sie einen Prozess dazu. Ich wüsste keinen Prozess. Oder ich wüsste, also ich kann jetzt natürlich nicht voraussehen, ob so Einzelpersonen wie den Fritzl, der seine Familie festgehalten hat, oder diesen Fall, den wir gehabt haben in Holland, wo eine ganze Familie auf einer Farm quasi gefangen gehalten worden ist. Solche Einzelfälle, aber da muss man dann immer schauen, das sind halt dann schon auch ganz extreme Persönlichkeiten und da geht es oft wirklich um eine sehr kriminelle Energie von klein, das sind meistens sehr kleine Sachen. Mhm. Aber das, was wir so an großen Gemeinschaften jetzt nehmen, die werden sie nicht gegen ihren Willen festhalten, aber das zu gehen ist trotzdem nicht einfach, weil es auf eine psychische Art und Weise passiert. Nicht mit Gewalt, sondern was dann gesagt wird ist, naja, wenn du jetzt halt nicht mehr kommen willst, das ist halt schon sehr traurig, weil vor kurzem die Petra, die bei uns weggegangen ist, die hat halt 3 Wochen später dann einen schweren Autounfall gehabt und ist seither gelähmt. Das passiert halt immer wieder. Ich kann dir mehrere Geschichten erzählen, weil ich sorge ja dafür, dass du sicher bist und dann bist du halt die Kräfte des Dunklen denen ausgesetzt. Also das ist schon, ich kann dich dann nicht mehr schützen, wenn du gehst. Oder weißt du eh, wer seinen Meister verlässt? Das ist der größte Betrug, den man machen kann. Du hast dein Versprechen abgelegt. Das ist, wie du vergewaltigst deine Seele, wenn du jetzt gehst. Und das wird Konsequenzen haben, nicht nur in diesem Leben, sondern in vielen anderen. Das könnte sich auch auf deine Familie auswirken, auf deine Kinder. Also auf diese Art und Weise. Es ist eine massive emotionelle Erpressung und Drohung. Aber das ist nichts, was sie irgendwie strafrechtlich festmachen können letztendlich. Also das ist schon, also ich kriege, also das macht großen Stress und die Personen sind dann danach oft, das dauert oft Jahre, weil sie immer noch Angst haben, dass die Gemeinschaft sie beobachtet, weil sie müssen immer mitbedenken, die rechnen ja damit, dass da Leute mit übermenschlichen Kräften sind. Das muss man ja immer mitbedenken, dass auch die Führungsperson, der Guru irgendwie Gedanken lesen kann, Energie schicken, aber auch mich verfluchen kann. Also das ist jetzt das große Problem bei jeder Form von Spiritualität, dass es halt schon neben der Frohbotschaft meistens auch eine Drohbotschaft gibt. Also dass das auch gegen mich verwendet werden kann.
Nur der Weltuntergang ist.
Ja, oder wenn es nur ist, dass ich dann, wenn ich sterbe, halt nicht in die, nicht irgendwie weiterleben werde, sondern dass halt alles aus ist. Auch das ist für viele schon stressig genug.
Für mich ist das ein herrlicher Gedanke, aber
ja, aber es gibt, also ich glaube wirklich, dass Atheismus sich nur für ganz wenige Menschen eignet, weil man muss damit leben können, dass es nach dem Tod aus ist, für einen selbst und für die Menschen, die man liebt. Und das ist eine hohe Kante. Das können wenige mit Gelassenheit hinnehmen. Und deswegen glaube ich, sind schon diese, haben alle möglichen Glaubensrichtungen für viele eine sehr stützende Funktion. Ja. Aber das kann man immer gegen sie verwenden. Sie können üblicherweise, also fast jede Glaubensrichtung hat auch eine, ja, könnte sich negativ gegen sie auswirken, hat irgendeine Umdrehung dieser positiven Energie auch. Da, also das Schwierige beim Gehen ist immer sie selbst und ihre eigene Psyche und eventuell, dass sie einen sozialen Kreis verlassen. Es kann aber auch sein, wenn sie sehr lange in einer Gemeinschaft waren, dass sie zum Beispiel auch keine finanzielle Basis haben. Wir haben Gemeinschaften, die das Sozialsystem total ablehnen, wo sie eben wirklich nur arbeiten für die Gemeinschaft. Das heißt, sie haben nicht eingezahlt in ein Versicherungssystem, sie haben keine Arbeitslose, sie sind oft nicht einmal gemeldet irgendwo. Also das macht es schwieriger natürlich. Das heißt, da überlegen sie sich dreimal, weil sie einfach auch oft an die Welt ihnen sehr fremd erscheint, macht es das dann schwierig. Vielleicht nur eine Sache, wenn, also wie kann man jemanden unterstützen, der gehen möchte? Da würde ich schon auch einfach sowas wie auch sehen und verstehen, dass das ein bisschen ein Hin und Her ist. Also dass jemand, der sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe, vielleicht 2 Wochen später sagt, nein, ist eh nicht so schlimm. Also dass das wirklich ein bisschen ein Hin und Her ist und dass man das Hin und Her einfach begleitet. Dass man da gewisse verlässliche Konstante bleibt und dass man sagt, ja, wenn es wieder besser ist für dich, aber wenn es, sollte es wieder schlechter werden, du weißt, du ruf an und komm zu mir, du kannst jederzeit bei mir übernachten. Und ich unterstütze dich, falls du dann eine neue Wohnung suchst oder ich gehe mit dir gemeinsam aufs Sozialamt und schauen, ob wir was beantragen können. Ich unterstütze dich, dass du deine eigene Existenz aufbauen kannst, aber schau, was für dich gut ist. Also Angebote machen, ohne dass man gleich sehr belehrend ist oder sehr drängend ist. Das Drängen macht dann oft mehr Stress. Aber Brücken bauen. Es kann jetzt eine Brücke sein, auch zu unserer Stelle, dass man bei uns anruft und sagt, was könnt ihr da machen? Man kann sich bei uns beraten lassen, eben auch wirklich als Freund, Freundin, Angehöriger. Was soll ich da machen? Auch als Institution. Also bei uns melden sich oft Lehrende, Menschen, die irgendwie im Sozialbereich tätig sind, wo es auch so darum geht, ich weiß nicht, wie kann ich das einordnen? Was ist das, was die Eltern da machen? Also schon wirklich hinzuschauen, auch wenn es religiöse Wurzeln gibt. Und was Kinder und Jugendliche betrifft, würde ich wirklich im Zweifelsfall das auch melden und Kinder- und Jugendanwaltschaft zum Beispiel oder Jugendamt. Es wird da oft ein bisschen zu wenig hingeschaut. Also wenn man den Eindruck hat, man kann jetzt nicht direkt mit dem Kind was tun, aber man hat den Eindruck, da gibt es eine kindeswohlgefährdende Umgebung. Die werden abgeschottet, die werden in einer angsterzeugenden Atmosphäre wachsen die auf. können sich nicht gut entfalten, würde ich das melden. Mhm. Weil das ist wirklich, finde ich, schon unsere Pflicht hinzuschauen, was die Kinder und Jugendlichen betrifft. Da hört, finde ich, die Religionsfreiheit der Eltern auf, wenn es um die Rechte der Kinder geht.
Ja. Und im Zweifelsfall, es gibt in jedem Land eine Anlaufstelle, wie jetzt hier in Österreich die, wie heißt es ganz genau?
Bundesstelle für Sektenfragen ist unsere genaue Bezeichnung. Wir sind eine rein staatliche Stelle und sind sozusagen zugeordnet dem Ministerium für Arbeit, Jugend und Familie. Sind aber insofern ein bisschen eine Seltenheit, weil die allermeisten Sektenberatungsstellen kommen eher aus dem kirchlichen Bereich. Also es gibt da weltweit wenige staatliche Stellen, sondern weil eben gerade dieses Thema, wenn es um Religion geht, viele Demokratien dann sagen, weiß nicht, wollen wir uns gar nicht einmischen, geht uns eigentlich nichts an, ist Freiheit des Einzelnen, da nicht so recht wissen, wie man da agieren soll und im Zweifelsfall dann oft eher nichts tut. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil damit natürlich die Problematik, die in diesen Bereichen entstehen kann und wo Menschen da wirklich zu Schaden kommen, das sollte man schon mehr drauf schauen und mehr darauf achten, da dagegen zu steuern. Das Fachwissen zu haben über diese Gebiete ist auch wichtig. Auch ein bisschen therapeutisches Wissen. Also ich finde schon, wie arbeite ich mit jemandem, der sich so einer Gruppe löst, da braucht man ganz ein spezielles Wissen, Fachwissen, was Gruppendynamik betrifft. Mir fällt auf, dass Therapeutinnen und Therapeuten zu stark diese individuelle Komponente, also so als wäre das eine individuelle Sache bei der Person und oft zu wenig sehen, dass das, was die erlebt, eine ganz eine logische Konsequenz der Gruppendynamik ist. Also jemand, der dann Panikattacken hat, das ist ganz normal. Das ist jetzt, das ist eine logische Konsequenz oft von dem, was die erlebt hat und was die Angst hat in der Welt, in der sie ist. Und das jemandem zu erklären und jemandem auch die Gruppendynamik zu erklären, was da abgelaufen ist, was die Leitungspersonen auch getan haben, um sich da wie da Manipulation gelaufen ist, das ist so erleichternd für viele, das ist so hilfreich. Aber das Fachwissen braucht man.
Ja, aber wichtig ist zu wissen, es gibt in Deutschland, genauso wie in der Schweiz oder in Österreich, gibt es Stellen,
an denen ich wenden kann. Genau.
Und wo einem dann geholfen wird, wo man Unterstützung bekommt, egal auf welcher Seite man jetzt steht. Egal, ob man selbst betroffen ist direkt.
Genau, immer
wenn man sich denkt, oh je, ist diese Gruppe vielleicht doch nicht so gut. Oder wenn man sich denkt, oh je, meine Freundin, mein Cousin ist da in etwas hineingeraten.
Es sind immer die direkt Betroffenen und das Umfeld und aber auch alle, die irgendwo in ihrem Beruf damit zu tun haben.
Ja.
Genau, auch für die.
Also die Kollegin oder der Schüler.
Genau.
Vielen herzlichen Dank für den Besuch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wahnsinn, ich freue mich.
Dann alles Gute weiterhin.
Und daraufhin war der Fokus total auf mich gerichtet, zu meinen Ungunsten, weil dann begannen wöchentliche Sessions mit ihm. Also dann hat er mich immer abgeholt von zu Hause und zu sich geführt.
Wie alt warst du da?
Die Sessions waren von 13 bis 17.
Mhm.
Auch regelmäßig. Und das ist dann so abgelaufen, dass er schon ein Flipchart stehen hatte mit Diagrammen drauf und dass er mir quasi mathematisch bewiesen hat mit Diagrammen, dass ich spätestens ab, ich finde jetzt eine Jahreszahl ab, weiß nicht, ab 2002, dass mich niemand mehr lieben kann, weil es gar nicht möglich ist. Dass bis dahin auch der letzte Rest, den man lieben könnte, sich in mir aufgelöst hat. Also es ist mathematisch gar nicht mehr möglich und spätestens ab dem Alter bin ich ganz alleine, weil niemand mehr mit mir auf nur ein Wort redet und mit dem Alter bleibt mir nichts über als der Freitod. Und er hat mir das so irre gut erklärt, dass ich das irgendwann nach 2 Jahren halt wirklich eigentlich glaubt habe. Ich konnte intellektuell nicht widersprechen, weil das waren lauter so Vokabeln, die ich nicht brauche.